Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
KI-Agenten, die für uns einkaufen, verhandeln und bezahlen. Klingt nach Science Fiction? Zumindest habe ich das gedacht bis vor wenigen Wochen. Aber die Realität überholt gerade mal wieder meine Vorstellungskraft. Die US-Big Techs zeigen uns mal wieder, auch beim Payment, wo die Reise hingeht. Mit neuen KI-Protokollen haben Google und OpenAI Lösungen vorgestellt, die das KI-gestützte Zahlen in die Zukunft bringen und uns zeigen, wie in der Zukunft KI-Agenten den Einkauf erledigen könnten für uns. Und genau das schauen wir uns heute an in der aktuellen Folge von Digital einfach machen. Wir, das sind unsere beiden Chefnerds, Mike Klotz und Olli Lauer, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und dazu hoffentlich auch einiges erzählen werden und das so, dass auch Menschen wie ich das verstehen werden. Hallo Mike, hallo Olli.
Hallo lieber Frank, schön heute wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, auch ein schönen von mir, Frank, wobei sehr intensiv beschäftigt wäre vielleicht etwas übertrieben. Chefnerd stimmt natürlich, danke.
Wusste ich, dass dir das gefällt. Und ich werde mich heute auch zurückhalten und hoffe darauf, dass ihr beide das Thema aufrollt, erklärt und dass wir dann hoffentlich alle am Ende ein bisschen schlauer sind, was da eventuell passieren könnte. Vielleicht sagt ihr auch noch mal ein bisschen was darüber, was AI-Agenten eigentlich sind. Das hatten wir bisher auch noch nicht im Podcast. Und wie da Payment eine Rolle spielt. Mike, magst du loslegen?
Ich versuch's mal und ich versuch's auch wirklich einigermaßen schnell und nicht so verkompliziert zu machen. Also wenn man sich anschaut, was vor ziemlich genau 3 Jahren passiert ist, nämlich die Geburtsstunde von ChatGPT, hat sich ja bis heute einiges geändert und man kann das Thema Chatbots oder künstliche Intelligenz auch nicht mehr wegdenken. Also es scheint in der Gesellschaft angekommen zu sein und das innerhalb kürzester Zeit und die Entwicklungszyklen, die wir dort erleben, und es spielt auch keine Rolle, ob wir jetzt bei ChatGPT oder Gemini von Google kommen, die sind schon massiv. Und am Anfang war das alles noch so, man schreibt einen Text rein und man bekommt irgendwie eine E-Mail formuliert oder sag mir mal was da und dazu. Natürlich entwickelt man sich weiter und insbesondere bei OpenAI sind die Entwicklungszyklen relativ hoch. Und man versucht jetzt quasi diese Chatbots dieser Welt, die es dort gibt, zu verknüpfen mit anderen Diensten. Bis hierhin war das alles immer so, ich sag mal, geschlossenes System. Man hat was reingeschrieben, hat eine Information bekommen. Es gab auch keinen Zugriff aufs Internet. Das hat sich dann vor einem Jahr dann ergeben, dass man auch im Internet recherchieren kann. Und jetzt ist es so, dass man Protokolle entwickelt, die es ermöglichen, auch auf andere Dienste zuzugreifen. Das bekannteste und auch das, was es jetzt am längsten gibt, ist das MCP, das Model Context Protokoll. Was ist das? Eine Art USB für Chatbots. Denn ich kann mit MCP beliebig viele lokale Anwendungen, aber auch Online-Dienste verknüpfen und kann dann aus dem Chatbot dieser Welt heraus sagen, okay, schau mal nach, wie der Rechnungslauf ist in meiner Buchhaltung und informiere per E-Mail den Olli, dass er seine Rechnung noch zu bezahlen hat. Das geht genau über dieses Protokoll und ermöglicht jetzt ganz neue Anwendungsfälle. Da ein kleiner Einwurf sozusagen, wenn wir uns überlegen, wie kompliziert es früher war. Wir alle kennen das noch, so SAP-Anwendungen, konnten immer nur spezielle Key-Account-Manager bedienen. Das ändert sich gerade, weil mit dem Chatbot kann ich in einer sehr natürlichen Sprache sprechen. Ich kann sagen, okay, wie ist mein Warenbestand? Und ich muss mich nicht durch Menüs klicken. Das macht dann beispielsweise der Chatbot über solch ein Protokoll. Aber damit eben nicht genug, sondern Olli, es gibt ja noch so 2, 3 andere Entwicklungen, die dann eher in den Zahlungsverkehr oder in den Finance-Bereich gehen.
Ich bin eigentlich auch eher per Zufall jetzt zu diesem Thema gekommen, aber es hat mich so umgehauen, muss ich zugeben, dass ich Frank, dich ja genötigt habe und auch dich, Mike, dass wir einfach mal so in einer kleinen Runde darüber sprechen. Und was waren so meine Trigger-Events? Der eine Trigger-Event war im Grunde, dass wir uns mit Wallets beschäftigen, ja, vor allem mit der europäischen Wallet, und ich dann eine Lösung gesehen habe von der Telekom, wo KI im Grunde das Interface, also das statische Interface ersetzt. Also das war einfach eine EU-ID-Wallet. Das ist ja sozusagen mein Thema, mit dem ich mich seit Jahren jetzt beschäftige. Und die Telekom hat mir dann eine Lösung gezeigt, wo die Interaktion halt mit den Karten in dieser Wallet über Chat funktioniert. Und das fand ich so beeindruckend und habe gesagt, wow, das ist so ein ganz konkreter Anwendungsfall, der mich betrifft. Und das war so der erste Moment. Und der zweite Moment kam dann auf mich zu, als ich dann gesehen habe und das eigentlich auch noch nicht sehr lange her, dass halt Google dieses sogenannte A2P-Protokoll herausgebracht hat. Also dieses Agentic Payment Protokoll, deswegen AP2. Und das habe ich deswegen so mitbekommen, weil es halt eine Relevanz, eine Beziehung hat zur Wallet. Da kommen wir später noch dazu, aber das waren so die Triggermomente. Und ich habe ja selbst als KI-Nutzer erlebt, dass wir schon viele, viele Jahre über KI sprechen. Ja, und KI als solches und auch diese Modelle, die es gibt, die sind ja jetzt nicht brandneu. Aber was wirklich diesen Moment ausgelöst hat bei uns allen, ist ja dieses Interface, dieses Chat-GPT. Ja, also plötzlich wurde es Commodity, weil es jeder bedienen kann. Und deswegen glaube ich auch, so eine App mit KI verbunden oder einkaufen, KI einkaufen, du weißt es besser als ich, und dann im Hintergrund Agenten losschicken, die dann auch bezahlen. Ich glaube, das könnten auch wieder solche Momente sein, die komplett etwas kippen, weil sie halt das Interface zu dem Kunden als solches neu besetzen.
Du hast eigentlich alles gesagt, Olli, was schon wichtig ist, und dann wirklich nur einzuhaken und es maximal zu ergänzen. Also das, was Google, sie waren die Ersten, die das Payment- und finanznahe Protokoll, also das Agent-Payments-Protokoll, und das haben sie auch nicht alleine gebaut. Das ist sehr bemerkenswert. Sie haben sich zusammengetan in den USA mit 60 Finanzdienstleistern, unter anderem mit Revolut, PayPal, Mastercard, Amex, auch dabei, um dann etwas zu entwickeln, was es den Anwendern ermöglicht, Agenten im Mandat des Anwenders Zahlungen auszuführen. Und übrigens nicht nur im E-Commerce, sondern sie gehen sehr viel weiter. Das Protokoll sieht vor, dass selbst Überweisungen, SEPA-Überweisungen möglich sind. Und ich kann also über einen kryptografischen, sicheren Token einen Agenten beauftragen, Dinge für mich zu tun. Und du hast einen ganz wichtigen Satz zu sagen. Es hört sich jetzt alles noch sehr sperrisch und sehr technisch an, aber man stelle sich das mal vor. Ich sage meinem Agenten, ich suche eine Urlaubsreise. Ich möchte aber möglichst günstig buchen und ich möchte ja nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und sage, das ist das Land, wo ich hin möchte, das ist das Hotel, wo ich hin will. Sieh du mal zu, wenn es dann ein Angebot gibt, zuzuschlagen. Das kann der Agent tun, ohne dass ich noch interagieren muss. In meinem Namen und die Zahlung kommt an, falls irgendwas mit der Buchung nicht stimmt, das klärt der Agent völlig alleine. Und du hast es gerade gesagt, das ganze Thema Schnittstelle, das hat ja massive Auswirkungen, weil ich nicht mehr im Browser bin. Ich bin nicht mehr auf der, was gibt's für Seiten, weg.de oder Check24 Reisebuchungsseite, sondern all das funktioniert jetzt in meinem Chatbot. Ich gebe den Auftrag, ich informiere mich, ich führe Dinge aus. Und das hat ja massive Auswirkungen auf die Art und Weise, wie mit den Kunden kommuniziert wird, weil Check24 kann jetzt kein Werbebanner mehr anzeigen, weil es ist ja im Chatbot. Also dieser Verlust der Kundenschnittstelle ist da, glaube ich, ein Szenario, was passieren kann, weil, wie gesagt, alles innerhalb der Chatbots stattfindet und eben nicht mehr in Apps, Webseiten dieser Welt. Und genau, jetzt komme ich auf den Punkt. Das sehen wir ja auch bei Google. Also es gibt jetzt bereits schon nicht wenige Studien, die feststellen, dass das Suchvolumen zurückgeht. Und zwar dramatisch, weil Menschen nicht mehr googeln, sondern ganz, ganz viel in ihren Chatbots tun. Es ist halt viel einfacher, man bekommt viel schneller eine Antwort. Und etwas sehr Ähnliches könnte halt im E-Commerce passieren, könnte bei ganz normalen Payment-Transaktionen oder aber auch im Banking passieren.
Ja, und deswegen hatte ich ja auch, Frank, und ich muss das Wort so wiederholen, dich genötigt, heute mit uns hier in Berlin nochmal diesen Podcast kurzfristig aufzunehmen, weil wir ja gerade dieses Thema Kundenschnittstelle ja ganz besonders betrachten. Wir haben unsere App, das ist unser Brot- und Buttergeschäft, unsere Kundenschnittstelle, und wir haben Payment. Ja, und Payment ist, wir gucken auf Vero, wir gucken auf den digitalen Euro, wir gucken auf unsere App, wir gucken darauf, dass wir die UID-Wallet eventuell nutzen, dass wir Dinge kombinieren, immer im Sinne, dem Kunden ein Interface zu geben und natürlich, wir arbeiten natürlich für eine Sparkassengruppe und auch unsere Payment-Verfahren auch entsprechend als Produkt dort zu integrieren. So, und jetzt kommen halt diese beiden Trends. Also stellt euch mal vor, wir arbeiten die ganze Zeit an einer App und nachher braucht die keiner mehr, weil nämlich genau das passiert, was du da sagst. Ich bin in einem Chat-Dialog, ich artikuliere meinen Wunsch und dann rennt das Ding los. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben kein Interface mehr. Und dann rennt der Agent los und sucht sich sein Payment-Verfahren. Da ist jetzt nicht mehr der gelbe Knopf in der App, Vero bezahlen oder die Karte, die in einer Wallet hinterlegt ist, sondern wir geben dem Chat Parameter mit, ne? Also Rahmenbedingungen, die er kennt oder die ihm wir mitgeben. Und danach läuft er los und zahlt. Und während wir praktisch an unserem Herzen operieren und wirklich ganz intelligente Dinge tun, wie ich meine, passiert parallel etwas. Und da besteht natürlich schon die Chance, Achtung, Nerd-Aussage, dass wir einen ganz massiven Trend verpassen. Aber das ist so, ne? Wenn nachher wirklich das so passiert. Und Frank, du bist hier praktisch unser KI-Hauptnutzer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber und unser KI-Hauptverantwortlicher, aber vielleicht nicht mit diesem Payment-Fokus, den jetzt Mike und ich vielleicht mitbringen, aber siehst du das nicht ähnlich?
So, jetzt hast du mich ja doch in den Podcast mit reingezogen, dabei wollte ich doch heute nur einen Dialog zwischen euch beiden vermitteln. Aber klar, wenn du mich ansprichst, muss ich natürlich auch antworten. Also ihr habt gerade genau das Thema aufgemacht, was wir uns auch sehr intensiv anschauen. Die Frage, wie sieht eigentlich die UX der Zukunft aus? Antwort darüber habe ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, das kann ich sagen, werden wir uns damit beschäftigen müssen. Wir haben auch gerade ja das Thema, wie sieht unser nächstes Content-Management-System aus auf der Agenda. Da gibt es auch sehr lange Zeiträume, für die das geplant werden soll, ohne dass wir bisher geklärt haben, was passiert denn mit dem Frontend? Gibt es überhaupt noch ein Frontend in dieser Art und Weise? Deswegen kann ich an der Stelle auch nur sagen, ich weiß es nicht. I feel you, würde meine Tochter jetzt sagen, wenn ihr sagt, wir müssen schauen, wie gehen wir mit einer Situation um, in der es vielleicht keine Frontends in der Art und Weise mehr gibt, so wie wir sie heute kennen. Und ich glaube, da ist das Thema, was ihr heute auch diskutiert, nämlich wie gehen wir damit um in ganz anderen Bereichen wie Payments, genau richtig. Fakt ist, wir stehen da ganz am Anfang, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überrollt werden. Wir gucken bisher so ein bisschen von der Seitenlinie zu, was da alles passiert, insbesondere auch in den Themen, was KI angeht. Und da müssen wir ran. Und insofern bin ich total gespannt, was ihr heute noch dazu erzählen werdet.
Ist ja mal so ein bisschen einfach zu sagen, da Winter is coming und da passiert eine ganze Menge. Das ist so diese Drohgebärde und man kann es natürlich auch versuchen, ein bisschen positiver zu sehen. Also das ist Gefahr. Für mich relativ deutlich, der Verlust der Kundenschnittstelle. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube nicht, dass wir innerhalb der nächsten 2-3 Jahre 100% unserer Kunden in den Chatbots dieser Welt aktiv sein werden. Aber ich glaube sehr wohl, dass sich Sachen verlagern werden. Und übrigens nicht nur durch Chatbots, sondern auch, wir sehen ja auch Browser, die kommen, wo der Chatbot dann im Browser integriert ist, der dann quasi sieht, wenn ich auf der Banking-Webseite bin, was ich tue und dann kann ich den Browser fragen, kannst du mir mal eine Auswertung machen über meine letzten 30 Tage und dann macht es nicht die Internetfiliale, sondern es macht dann tatsächlich der Browser und das, was ich gerade beschreibe, ist jetzt live, also das kann man jetzt testen mit Tools wie beispielsweise Perplexity. Aber was ich sagen wollte, diese Gefahr ist das eine, aber eben auch eine große Chance. Was heißt das denn für uns? Für uns heißt es oder kann es bedeuten, dass wir uns vielleicht auch dem Thema öffnen sollten. Wir haben aus nachvollziehbaren Gründen in der Vergangenheit bei vielen Entwicklungen geschaut, was passiert da und auch erstmal mit Abstand geschaut, um dann zu reagieren. Ich glaube, hier haben wir nicht diesen Zeitfaktor, den wir früher hatten, weil einfach die Adoptionsrate viel zu groß ist, die Entwicklungssprünge viel zu schnell sind und dieses gesellschaftliche Moment schon da ist. Also wir haben vor 10 Jahren über Blockchain gesprochen, da sprechen wir auch heute noch drüber. Ja, das ist keine große Relevanz bei den Endkunden. Bei dem Thema KI ist es anders. Und ich glaube, was das Falscheste ist, wenn man sich dem gegenüber versperrt, wenn man sagt, okay, wir machen bei dem Spiel nicht mit. Die spannende Frage ist, wie können wir mitmachen? Ja, also was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Und da gibt es wahrscheinlich keine 100% und auch keine eindeutige Antwort drauf, begründet in der Tatsache, dass die Entwicklung, wie gesagt, auch so volatil ist. Nichtsdestotrotz ist das etwas, ja, ich habe es zweimal gesagt, eine Sache, die wir uns sehr eng annehmen sollten.
Aber lass mich nochmal kurz die zeitliche Dimension einordnen. Na, das klingt jetzt viel stärker, als ich das wahrscheinlich tun kann.
Aber sehr hochtrabend hört sich
ja,
das an.
Ja, bin ja viel in Berlin unterwegs, treffe ganz wichtige Leute, das färbt ab.
Und zum Beispiel?
Im gleichen Raum, ne, mit einer Tüte Gummibärchen hier vor uns, die Mike fast schon aufgefuttert hat. Ne, und wir haben es wirklich vermieden, dass wir das entsprechende Tütenknistern hier auch im Mikro haben. Aber nochmal ganz kurz, du hast es angesprochen, die zeitliche Dimension. Und wir haben ja eben zwei Protokolle erwähnt, zum Beispiel im Payments-Bereich. Ne, wir haben über das AP2 gesprochen von Google und einer ganz, ganz großen Gruppe. Ich würde sagen, das ist so dieser revolutionäre Ansatz. Ne, das ist so dieser Ansatz, ich kann im Agentic Web auch kaufen, auch dunkel kaufen. Ne, ich schicke einen Agenten los und er arbeitet dann ohne Interface weiter. Es ist praktisch wie eine Infrastruktur in einem großen Netz. Ne, Google hat einfach mit vielen, vielen anderen Protokollen entwickelt, was sehr generisch ist, agnostisch und so weiter und so fort. Wenn man sich mit diesem Protokoll beschäftigt, sieht man, das wird noch eine Weile brauchen, bis sich das entsprechend verbreitet. Aber jetzt ist ja parallel auch OpenAI rausgekommen.
Mit Stripe zusammen?
Mit einem, ich würde mal sagen, evolutionären Jetzt-bin-ich-da-Protokoll, was im Grunde das aufgreift, was heute im Payment-Markt schon funktioniert, sodass du praktisch einen Agenten losschicken kannst und nicht die ganze Welt muss verändert werden, wie vielleicht bei dem Google-Ansatz und alle müssen das adaptieren. Sondern das baut darauf auf, was da ist. Und Mike, du bist da näher dran, aber soweit ich das richtig verstanden habe, funktioniert das heute zumindest in Amerika schon. Und man könnte halt wirklich jetzt schon anfangen, ich nehme das Protokoll, schicke einen Agenten los und der kauft ein. Es ist im Gegensatz zu Google vielleicht den Satz noch, ich muss immer noch als Kunde entsprechend Consent geben und sagen, ja, das kaufe ich wirklich. Beim Google-Protokoll kannst du irgendeinen losschicken, du gibst ihm Regel und er kauft auch tatsächlich alleine ein. Aber dieses Hier und Jetzt, dieses, was mit ChatGPT in Amerika jetzt schon los ist, das ist also nicht so weit weg, wie vielleicht das Google-Protokoll noch Mutmaß lässt.
Absolut, und danke für den Ping oder den Ball, den du mir rüberschickst. In der Tat, also das, was Google gebaut hat, das ähnlich klingender Name, Agentic Commerce Protocol, ACP, kann man ein bisschen besser aussprechen, als AP2, ist live. Das haben sie zusammen mit Stripe gemacht, nicht nur mit Stripe, aber es ist live und ist schon angebunden an den Etsy-Shop. Etsy ist gerade in den USA so ein, wie kann man sagen, so ein Heimwerker-Shop, wo man so selber...
Da verkaufen die Leute ihre selbstgemachten Dinge, Deckchen,
genau.
3D-Druck.
Relativ groß, genau.
Relativ ein Riesending.
Gibt es auch in Deutschland, ne?
Genau, gibt es auch in Deutschland,
genau. Meine Frau kauft da regelmäßig Dinge ein.
Ich habe auch schon da eingekauft, ich gestehe.
Okay. Allerdings keine Platzdeckchen. Aber da kann man zumindest in den USA bereits aus ChatGPT heraus genau das tun. Und du hast recht, Olli, du musst auch mal den Consent geben. Ja, ich will das kaufen, aber es findet halt alles eben nicht mehr auf der Webseite des... Im Frontend, wir haben eben über Frontends und Kundenschnittstelle gesprochen, nicht mehr in der Kundenschnittstelle von Etsy statt. Und jetzt passiert noch was Zweites, was ich total spannend finde. Wir haben, du kennst dich ja auch aus, Olli, im Zahlungsverkehr, es gab vor nicht wenigen Jahren immer dieses große Thema, was ist der richtige Zahlungsmittelmix? Also Händler haben angefangen, den Kunden auszusteuern. Was ist für den Händler das beste Bezahlverfahren? PayPal war immer tendenziell teuer, Lastschrift war immer so ein bisschen, kann zurückgebucht werden. Aber man konnte das natürlich aussteuern, ne? Also der Kunde kam auf eine Webseite und wenn ich jetzt irgendwie auch eine Aktion gemacht habe, damals gab es dann irgendwie mit PayDirect eine Aktion, dann hat man die nach oben gestellt und so weiter. Das alles fällt ja weg, wenn alles nur noch im Chatbot stattfindet. Das heißt, der Händler, der heute noch seinen Zahlungsverkehr orchestrieren konnte, ein Händler, der heute noch Loyalty-Programme nach dem Kaufprozess anbieten konnte, der wird ja degradiert zum Dienstleister, indem er nur noch Logistikzentrum ist, die Ware verschickt, wenn alles im Chatbot stattfindet. Das finde ich eine super spannende Entwicklung. Weiß ich auch noch nicht, wie der Handel darauf reagiert. Ja, im Zweifel können sie sagen, mir doch egal, wo ich die Hose verkaufe, aber du kannst halt mit dem Kunden nicht mehr so arbeiten, wie das bisher der Fall war. Und was auch passiert ist, dadurch werden ja diese Chatbots immer mächtiger. Und ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen, in der Süddeutschen war es, glaube ich, dass ChatGPT sich ja entwickelt zu einer Art Betriebssystem. Weil es ist ja nicht mehr nur Chatten und ein bisschen Protokoll hier, ein bisschen Protokoll da, sondern sie haben jetzt in den USA, kannst du Dienste wie Canva, das ist so ein Design-Tool, direkt ansteuern. Du kannst Bildgenerierung, können sie ja schon länger. Das heißt, das Tool wird immer mächtiger. Und das ist im Prinzip die Plattform. Und vielleicht passiert gerade so etwas Ähnliches wie vor wenigen Jahren. 2008 wurde, glaube ich, der App Store gelauncht von Apple. Dass there is an app for that, dass es in Zukunft heißt, there is a chat for that. Das heißt, wir können dann anfangen, für diese Plattform unsere Dienste zu entwickeln und um zu überlegen, uns da so gut wie möglich zu integrieren.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe auch schon Anfragen gekriegt von kreativen Menschen, die über sowas wie einen App-Store für Agenten nachdenkt und das entsprechend auch, ne? Also das ist jetzt auch keine zu neue Idee. Aber was wir erleben, wir haben die ganze Zeit über Agenten und wir haben das mitbekommen, aber jetzt können die Agenten wirklich exekutieren. Sie können kaufen gehen. Und ich muss nochmal zurückrudern. Wie bin ich eigentlich nochmal da an das Thema gekommen? Dieses Google-Bild. Ne? Wenn man sich nachher, und wir können das ja in den Shownotes auch entsprechend verlinken, die beiden Protokolle, wenn man sich das anguckt, dann sieht man so Bilder. Bei dem Google-Protokoll zum Beispiel muss es eine Mechanik geben, dass ich diesen Consent gebe, diese Zuwilligung. Ne? Also einfach sage, ja, ich erlaube jetzt dem Chatbot, alleine loszurennen und in gewissen Rahmenbedingungen, ne? Das heißt, du darfst kaufen vom 1. April bis zum 30. April, du darfst 500 Euro ausgeben und so weiter und so fort. Und diese ganze Consent-Architektur, ne? Dass der Chatbot anders als bei ACP dann alleine losrennen kann und exekutieren, da sieht der Markt und auch Google, ne? Die arbeiten ja sehr viel auch an der UID-Wallet, zum Beispiel sowas wie eine UID-Wallet, ne? Die dann halt sagt, okay, alles klar, schicke den Chatbot los und dann bestätige ich mit meiner Wallet, ne? Dann vielleicht noch mit Adressdaten und so weiter. Und dann gibt's halt diesen Consent und der Consent wird dann an die Transaktion rangehangen, ne? Und dann läuft der Roboter los mit dem Consent. Aber er hat das praktisch mit der Wallet ausgelöst. Ja, und in der Wallet steht dann halt auch drin, ich habe also praktisch diesen Roboter, diesen Agenten autorisiert. Und da kommt halt die UID-Wallet ins Spiel. Und da wir gerade viel darüber sprechen, bin ich halt an diesem Protokoll entsprechend vorbeigeslippt. Und das ist durchaus etwas, und wir sind ja auch in europäischen Forschungsprojekten unterwegs, was es meines Erachtens ja schon sehr wichtig macht, dass wir das zumindest mal einordnen und untersuchen, ja.
Olli, das ganze Thema EID treibt uns ja in der Gruppe sowieso, aber auch Europa und Deutschland ja schon viele Jahre. Und ich war immer ein bisschen skeptisch bei den ganzen Anwendungsfällen. Ne? Also es gibt diese klassische Behördengänge, wo ich so denke, boah, kommt nicht so schrecklich oft vor. Aber was du gerade angesprochen hast, halte ich für essentiell. Und selbst wenn wir mal weggehen von Agenten, sondern wenn es darum geht, verifizierte Informationen zu verbreiten. Wir erleben gerade eine Flut von Fake News. Wir erleben gerade eine Flut von Bildern, von denen ich nicht mehr sagen kann, ist das Olli? Ich kann fürs Protokoll, Olli sitzt vor uns, also der ist da. Ist das jetzt ein Avatar? Ist das das Video, was erstellt wird, ist das echt? OpenAI hat letzte Woche Sora 2 gelauncht, also die Videos, die dort erstellt werden, du hast sie gesehen, sind nicht mehr oder zumindest oft nicht mehr zu unterscheiden.
Es gibt schon welche von Olli.
Ja, gibt's auch schon, ja. Und sehr überzeugend. Und da braucht es, genau dafür braucht es die ID, dass ich weiß, aha, das Selfie, was du mir geschickt hast, das ist wirklich von dir. Dafür halte ich zum Beispiel die ID, insbesondere in diesem ganzen Kontext der künstlichen Intelligenz, für hochgradig wichtig. Und auch das Thema KYC hatten wir heute Morgen ja kurz, der Fall, wo jemand seinen Personalausweis nachgebaut hat, der auch dann durch die KYC-Prozesse gegangen ist. Auch dafür, dass diese Probleme hättest du nicht mehr, wenn du halt eine entsprechende digitale Identität hast.
Ja, absolut. Und der Frank ist hier fast schon Profi, jeden nachzumachen, jeden im Video darzustellen. Nein, ich hatte ja gestern so mal, ich meine, du sagst das schon seit einigen Monaten, wenn nicht seit Jahren, dass das Internet, wie wir es kennen, so langsam fade away, verschwindet. Ne? Also ich verliere auch so langsam die Lust an Content, weil man überhaupt nicht mehr weiß, also too much, nicht mehr ehrlich, falsch. Also es gibt ja viele, aber auch solche Agenten, die müssen ja irgendwie autorisiert werden. Da muss ja jemand wissen, da steckt wirklich eine Autorität hinter, im Sinne von, jemand hat das authentifiziert und dann entsprechend committed. Ja, ich hatte ja gestern so meinen Aha-Effekt. Ich war ganz stolz. Das Anekdötchen muss ich erzählen, dass ich per Zufall dann Olaf Scholz getroffen habe. Wie man mich kennt, ich bin ja so ein Groupie, ne, direkt angetackert. Und Olaf, können wir mal ein Foto machen? Ein Foto gemacht. Und ich hatte keinen, wirklich keinen, der mir das auf Anhieb geglaubt hat. Also weder Frau noch Tochter. Also jeder hat als erstes gefragt, ist das echt? Und dabei weiß man ja schon, dass ich ab und an da in den Bundestag mal rein und rauslaufe und den einen oder anderen. Aber selbst das. Und dann sieht man, wir haben schon so einen Tipping Point erreicht. Wir kommen jetzt gerade vom Payments auf Stöckchen, aber wir haben einen Tipping Point erreicht, dass die Menschen einem einfach Content nicht mehr glauben. Egal, also wenn es irgendwas mit Bild oder Sprache zu tun hat, dann, ne?
Also andere Anekdote, nicht ganz so, nicht Olli Scholz, aber oder Olaf Scholz, Olli ist ein anderer. Olaf Scholz, Olli wäre auch schön, hätte ich mich auch gefreut. Olaf Scholz, bei uns, bei mir in der Geschwistergruppe, wenn ich Bilder reinposte, das Erste, was gefragt wird, ist das echt. Also das ist so der Standardsatz, egal wie gut man mich auf irgendeinem Event fotografiert hat, kommt direkt, das ist doch mit KI gemacht. Also man glaubt mir mein eigenes Gutaussehen nicht. Also das ist, ja, die Welt ändert sich. Und dadurch braucht es eben genau das Thema eine gesicherte, gehärtete Identität. Wie die integriert wird und wie die eingebunden wird, das ist natürlich eine super spannende Frage. Und ob wir, da kannst du viel mehr zu sagen als ich, ob wir in Europa darauf auch schon ausgelegt sind, weil wir hinken ja schon bei manchen Entwicklungen so ein bisschen hinterher. Aber das ist das Brauch auf der Metaebene 100% d'accord.
Ich glaube schon, dass wir, ne, also wir kommen jetzt ein bisschen von Payment und Interface ab, aber ich glaube schon, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein könnte. Na, wir haben Internet und das hat funktioniert über Jahrzehnte, ne, aber wir haben eigentlich kein Internet mit Vertrauen. Und wenn wir jetzt auf europäischer Ebene auf dem Internet des Nichtvertrauens ein Internet mit Vertrauen, ja, Vertrauen heißt aber nicht gleichzeitig Kontrolle, ne? Also keiner von uns will einen Überwachungsstaat. Aber in irgendeiner Form müssen wir schon mehr Vertrauen aufbauen, als wir es haben. Und wenn wir dann europäisch regulierte Infrastruktur aufbauen, ja, und sie in einer Form kontrollieren über Governance, gleichzeitig aber Freiräume lassen, Freiheiten, ne? Datensparsamkeit, Datenschutz, dann wäre das schon ein Produkt, was ich glaube ich so in der Welt was es so in der Welt nicht gibt. Und dann kann man im Zweifelsfall auch sowas wie Agenten und entsprechende Protokolle durchaus auch mit einem Mix aus Amerika oder wer da sonst beiträgt, solange wir die Regeln steuern und unsere Governance in Europa einbringen können und unseren eigenen Ideen auch Raum zur Innovation lassen. Also zumindest klingt sehr pathetisch, aber ein Glaube, den ich noch habe. Ne? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach jetzt so... Also was ist... Man kann es ja nicht so weiterlaufen lassen. Wir werden ja einfach ein Internet haben, was kein Mensch mehr haben will, ja?
Vielleicht nochmal eine Frage auch an dich, Olli, zurück, weil wir gerade jetzt auch über das Thema EID so ein bisschen sprechen und nochmal ein bisschen die Brücke zu schlagen zu dem ursprünglichen Protokollthema. Das Protokoll, was ja Google erstellt hat, das AP2, wenn ich richtig gelesen habe, sind die ja auch Teil der OpenID Foundation. Das heißt, sie sehen doch diesen ID-Charakter zumindest mal im Bauch schon mit vor. Weißt du da mehr zu?
Nein, die Charakter als solches. Ja, die haben das im Grunde, das OpenID-Protokoll genommen und aufgebohrt, um das ganze ID-Thema zu nehmen.
Und wie nah ist das an der ID-Wallet?
Das ist praktisch eine Grundvoraussetzung der ID-Wallet. Also die haben also diese OpenID-Foundation, hat also das Protokoll weiterentwickelt. Und das ist jetzt sozusagen Standard für die Implementierung dieses sogenannten Vertrauensnetzwerks, der Vertrauensarchitektur und damit Basis der entsprechenden Architektur.
Also die Grundlagen sind sozusagen da.
Ja.
Also keine technische Herausforderung mehr.
Okay, wir wollen so langsam zum Schluss kommen. Der eine oder andere von uns hat noch Termine, habe ich gehört. um das abzubinden. Und wir werden sicherlich noch oft über das Thema Agenten und auch Payment im Kontext Agenten sprechen. Was glaubt ihr denn, hat das Thema wirklich auch eine Relevanz für normale Menschen? Oder wir in Deutschland sind ja immer eher skeptisch, wenn es solche neuen Technologien gibt, wo man vielleicht sogar Kontrolle aus der Hand gibt. Ist das etwas, was vielleicht woanders funktionieren wird, aber bei uns garantiert nicht? Ja, Einschätzung von euch beiden. Jeder vielleicht nochmal so ein, zwei Schlusssätze.
Ich war im Mai bei der OpenAI-Büroeröffnung in München, durfte ich mit dabei sein. Und OpenAI hat damals interessante Zahlen präsentiert, die mich überrascht haben, weil du gerade sagst, ist das ein Thema, was angenommen wird. Bereits jetzt 10% der Deutschen nutzen ChatGPT und da sind die anderen Chatbots noch gar nicht mit dabei. Von der Seite würde ich sagen, wir haben kein Vertrauensproblem. Natürlich beim Thema Zahlungsverkehr, bei Geld hört ja bekanntermaßen die Freundschaft auf. Zumindest bei uns in Deutschland. Ich glaube, dass es da schon noch mehr skeptisch oder skeptische Menschen unterwegs sind. Und ich glaube auch nicht, dass alle das letztendlich mal eben ihre Kreditkartendaten oder was auch immer in so ein Chatbot reinhacken. Aber ich glaube, dass wir hier gerade eine Entwicklung erleben, wie gesagt, das habe ich eben schon mal gesagt, die sehr viel schneller ist als alle Entwicklungen oder Innovationen der letzten Jahre. Und deswegen habe ich da gar keinen Zweifel dran. Und ich würde auch nicht in einem Zeithorizont von den nächsten 10 Jahren sprechen, sondern ich glaube eher in der Hälfte der Zeit, vielleicht sogar schneller, je nachdem, was noch alles kommt. Also es schwappt, wie du sagst, ne? Nicht alles, was in den USA oder im Ausland passiert, insbesondere in transatlantischen Spannungen, wird automatisch nach Europa kommen oder auch adoptiert werden. Aber in dem Moment, wo es Nutzen schafft und das tut es, ja, wo es Arbeit einfach abnimmt. Ich meine, kein Mensch hat Bock, seine ganzen Daten immer irgendwo einzuhacken und zu suchen und zu googeln. Da ist das, glaube ich, eine große Hilfe. Langer Schlusssatz. So.
Also ich leite das ja aus dem eigenen Verhalten in der Regel ab. Ja, und ich merke einfach, wie ich immer häufiger in so einen Chat-Dialog abbiege. Ja, und dann habe ich parallel auch immer wieder gegoogelt und habe für mich festgestellt, dass diese Summary, diese AI-Summary bei Google nett ist, aber mir eigentlich nicht ausreicht, ja, weil ich dann gerne noch irgendwie nochmal eine Rückfrage gestellt hätte. Also ein richtiger Dialog konnte da nicht stattfinden. Wenn Google das wieder in so einen Chat umwandelt, dann bin ich auch wieder wahrscheinlich im Browser zurück. Du hast ja von Perplexity erzählt. Also ich glaube schon, dass das Verhalten massiv verändern wird. Ja, und dann gibt es all die Seiteneffekte, dass der den Chat in irgendeiner Form kontrolliert, das Interface kontrolliert. Ich glaube schon dran. Und dann habe ich natürlich auch Familie zu Hause. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kinder und so weiter und so fort. Und
Standard.
Das wird so eine Hockeystick-Bewegung haben. Wir werden wieder die Älteren haben, ja, die halt bei Facebook bleiben und den Browser nutzen, ja, weil das einfach dann doch too steep ist für die. Aber dieser Vorteil ist ja noch massiver als beim Browser. Also beim Browser hatten wir schon alle, ja, wir müssen nicht mehr selber suchen und so weiter. Jetzt müssen wir auch schon nicht mehr selber denken und demnächst müssen wir nicht mehr selber einkaufen und bezahlen und so. Also ich glaube schon, Frank, du bist ja verantwortlich hier für KI. Ja?
Erzähl so bitte nochmal.
Ja, nochmal, um den Druck nicht zu erhöhen.
Ne? Frank, also das Thema KI liegt ja bei dir, ne?
Ja, und wann können wir das haben?
Mein Chef natürlich.
Nein, aber jetzt mal ernsthaft, wir bauen jetzt eventuell mit der UID-Wallet und der App und mit Vero, wir bauen ganz, ganz viel neu, ganz, ganz viel breit, der digitale Euro kommt, das Interface müssen wir neu überlegen. Wenn wir das sowieso alles aufreißen, links, rechts, oben, unten, dann sollten wir einfach gucken, dass wir am Ende nicht das haben, was die anderen vor 3 Jahren hatten und die anderen einfach 3 Jahre weiter sind, sondern einfach gucken, hey, wie kann die App mit KI aussehen? Wie kann die App mit Chat aussehen? Ja. Wie kann Bezahlen mit Chat aussehen? Das sind ja so 3, 4, 5 Basisfragen, die wir tatsächlich leider wahrscheinlich parallel beantworten müssen, während wir die Basics bauen. Na klar, wir bauen jetzt ein Vero, das ist Standard, Basic. Ne, wir bauen jetzt die Wallet im Zweifelsfall ein. Das ist auch erstmal, hätte ich schon fast gesagt, Business as usual. Aber so ein Interface, ich kann euch nur von diesem Moment erzählen, wo man dann halt wirklich nur noch so eine App hat, in der sind nur noch Karten drin und dann gibt es irgendwie nur noch ein Chatfeld. Ja, es gibt keinen Knopf, nichts mehr, oben gelb Vero oder so. Und da gibt es die 5 Karten, die ich habe, Kreditkarte, Führerschein. Und dann sage ich im Chat, mache bitte Behördengang mit dem und dem. Und dann fängt das Ding an und holt sich den Führerschein raus, den Personalausweis und rennt los.
Gut, das hast du ja heute schon mit dem Knopf Pixel-Handy oder mit dem Action-Button im iPhone, wo du einfach nur reinquatschst. Da brauchst du noch nicht mal mehr das Chatfenster, da redest du einfach nur noch rein. Okay, deine Schlussworte waren, wie erwartet, länger als die von Mike.
Das ist aber jetzt erstaunlich, oder?
Ja, total. Und ich glaube, wir könnten auch noch ganz lange das Thema fortführen. Zum Beispiel könnte ich erwähnen, dass Stand heute auch der Google AI-Mode in Deutschland scharf geschaltet worden ist. Schaut's euch mal an. Zum Zeitpunkt, wo der Podcast läuft, ist das vielleicht der nächste Standard von Google. Und darüber werden wir sicherlich auch nochmal sprechen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr diesen wunderbaren Dialog geführt habt miteinander. Und ich bin ganz sicher, ihr beide findet noch weitere Themen in der Zukunft, die wir hier erörtern können.
Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön.
Danke, vielen Dank.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.